Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Ja, und weiter geht's. Willkommen zum Teil 2, Folge 91. Auf den Spuren der Wölfe im Schnee. Und ich habe nochmal so die eine oder andere Passage der letzten Folge reingehört. Mit Erschrecken, diese komischen Stotterer oder Haker da, die technischer Natur sind, festgestellt. Aber ihr habt ja schon einige technische, ich sag mal, Inkompetenzen hinnehmen müssen bei meinen Aufnahmen. Und letztendlich wird es ja auch Stück für Stück immer ein bisschen besser. Und beim Reinhören ist mir jedenfalls aufgefallen, dass es vielleicht ein falsches Bild zu transportieren könnte. Das wirkt manchmal so heroisierend. Also wenn man so auf der Spur ist, immer so eingeloggt und so, gerade jetzt am Ende der letzten Folge, das darf nicht missverständlich rüberkommen. Denn auch wenn dieses Gefühl irgendwann entsteht, gibt es eigentlich kaum, also wenn die Spur jetzt ganz klar sichtbar ist, dann nicht, aber gibt es sonst kaum Momente, wo nicht dieser Zweifel in einem nagt, also bin ich noch auf der richtigen Spur, man verliert die Spur auch im Schnee, landet plötzlich auf einer Wildschweinspur, ich habe das kurz beschrieben mit Gregs Gruppe, die eine Weile gebraucht hat, ehe sie begriffen hat, diese Spur ist definitiv viele Stunden frischer als die wir vorher verfolgt haben, die teilweise super schwer zu sehen war, gerade wenn es offene Stellen waren, die den Witterungen mehr exponiert waren. Also während ich einer Fährte folge, wenn ich jetzt darüber dann spreche im Nachhinein, wirkt es oft zu leicht oder zu, ich sag mal, flüssig, denn der innere Dialog, der währenddessen die ganze Zeit eigentlich abgeht, den gilt es so etwas runter zu tunen, den entspannt hinzunehmen. Das Gehirn zweifelt gern, hinterfragt gerne, stellt in Frage und gleichzeitig gibt es so verschiedene Erfahrungsgeschichten, auf die dann die Fähigkeit beruht, dem nicht so viel Bedeutung zu geben. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich mit meiner Jungschen unterwegs bin. Da ich war im Schnee bei der letzten Story, beim letzten Podcast, mit meinem Kids unterwegs. Sie war meine Praktikantin im letzten Jahr. Sie kam mit 16 hierher, ist jetzt 17 Jahre alt, hat eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe. Und es gab viele Momente, wo sie sagte, ey, warte mal, das ist doch nicht mehr das Tier, das ist doch irgendwas anderes. Und dann gucke ich nochmal genauer hin und sehe, ja, sie hat völlig recht. Das spielt insofern erstmal keine Rolle, weil das oft dann mit Geschwindigkeit zu tun hat. Und in dem Augenblick aber dann zu begreifen und nicht zu tun, als ob ich noch auf der richtigen Spur bin, sondern zu begreifen, oh ja, ich bin runter, völlig richtig. Und dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ah ja, da ist er wieder, der Wernicke. Hektisch, schnell, will vorpreschen. Das sind so die Momente, wo jeder Mensch, der auf einer Fährte läuft oder sich intensiver mit diesem Spurenlesen beschäftigt, die Möglichkeiten hat, sich selber auch besser kennenzulernen. Ich kenne mich, ich weiß, bin holprig, ich latsche auch anderen Leuten mal in die Aura, ich bin laut und so eine kleine Rampensau und so, sonst würde man ja wahrscheinlich auch nicht so einen Podcast machen. Und das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, dass diese Momente, wo es dann gelingt, natürlich auch die Momente sind, über die wir sprechen und über die ich gerne mit euch teilen will. Also nur noch, um einfach mal nur klarzustellen, dass nicht ein falsches Bild rüberkommt. Und erinnert euch nochmal, ich habe beim letzten Anfang, also bei der letzten Folge am Anfang, nochmal ganz deutlich gemacht, was zeichnet einen guten Spurenleser, eine gute Spurenleserin aus. Das ist die Antwort auf die Frage, wer ist es gewesen oder was ist hier passiert, einer außenstehenden Person, das Antwortsgemenge, das sich in drei Kategorien unterteilen lässt. Das eine ist, die eine Kategorie wäre, das ist ein Punkt, 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 und dann kommt eine ziemlich klare, präzise Antwort mit deutlichen Merkmalen und mit einer kurzen, schlüssigen Begründung, warum das so ist. Was im Umkehrschluss nicht immer hundertprozentig bedeuten müsste, dass es dem so ist, aber umso besser die Fähigkeit des Spurenlesenden, umso präziser wird auch die Antwort sein. Denn wenn dem nicht so ist, folgt Kategorie 2. Und Kategorie 2 ist, ja, man weiß es nicht so genau. Es könnte höchstwahrscheinlich dieses Tier sein, also hat wölfische Merkmale, aber da sind auch viele hündische drin. Im Endeffekt folgt dann ein längerer Monolog, wo abgewogen wird und für und wider betrachtet und es dann eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt. Gleichzeitig am Ende dann meist die Formulierung, ja, und um es wirklich ganz genau sagen zu können, brauchen wir noch mehr Informationen. Wir wissen einfach noch nicht genug. Und die ganze Sache ist sehr komplex. Und Kategorie 3, daran erkennst du sie dann wirklich, ist egal, vor wie vielen Leuten die Person steht, ob das ganz Neuankömmlinge sind, wo man ja meistens gerne einen guten, kompetenten Eindruck hinterlassen möchte, oder noch am allerbesten, wenn man so vor kompetenten Waldleuten oder anderen Spurenlesenden steht, wo man dann glänzen will und irgendwie ja nun nicht hauptsächlich sein Unwissen preisgeben will, sondern auch seine Skills feiern, ja. Und gleichzeitig, egal wie viele Leute da stehen, egal wie kompetent die Gruppe ist, egal was andere davon sagen, wenn ich vor einer Spur stehe und ich habe keine Ahnung, was das ist, weil die zu alt ist, weil die zu übertreten ist, weil die zu undeutlich ist, weil da zu viel Wetter drauf eingewirkt hat, zu viel Zeit vergangen ist, dann stelle ich mich dahin und sage, ich habe keine Ahnung. Oder wenn eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, sage ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Oft sind das auch Fragen, wo da eine Perspektive aufgemacht wird, die ich mir vielleicht selber noch gar nicht gestellt habe. Also, liebe Menschen, wenn ihr selber rausgeht, traut euch einfach, eine von diesen drei Kategorien zu benutzen und euch preiszugeben mit eurem Wissensstand, wo ihr gerade steht. Es fördert euren Lernspaß und eure Lernreise fördert es definitiv. Denn wenn ich ganz klar sage, ich weiß es nicht und da ist jemand in der Gruppe, der sagt, ich kann dir sagen, was ich denke, dann kannst du mir sagen, was du davon hältst. Dadurch findet ja nochmal Lernen statt. Aber die meiste und die größte Lernchance befindet sich in dieser Kategorie 2. Wenn ich also so Halbwissen habe, Vorwissen habe, aber gleichzeitig nicht hundertprozentig sicher bin, weil dann muss ich entweder mehr investieren vor Ort, draußen im Feld, oder ich muss recherchieren und brauche noch eine Grundlage, auf die dann meine Interpretation der Spuren und Zeichen da draußen aufbaut. Und ich würde fast sagen, dass das dass diese Aussage, was zeichnet eine hochqualifizierte Person aus, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt, eigentlich für fast alle Bereiche gilt. Also auf jeden Fall mal würde ich sagen, für Bereiche der Wissenschaft. Denn so erlebe ich auf jeden Fall kompetente, gute Wissenschaftler, die ich schätze, die genau das so formulieren, die bei bestimmten Fragestellungen einfach sagen, ich habe keine Ahnung. Und ein Beispiel, und dann steigen wir in die Story ein. Ich habe mal, vor 3 Jahren haben wir mit unserem Praktis hier vor Ort an einem Rotmilan-Projekt teilgenommen, das in Sachsen-Anhalt stattfindet. Und da gab es so Intros oder so kleine Einführungen, worauf man achten muss beim Monitoring etc. per Zoom. Und da saß nun ein Rotmilan-Experte, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Auf jeden Fall grandioses Wissen, super gut eingeleitet, kurz, knackig auf den Punkt. Und am Ende konnten wir noch Fragen stellen, ja, und ich habe ihm so 2, 3 meiner schon lange in mir sich bewegenden Rotmilan-Fragen gestellt. Und eine von denen zum Beispiel ist, war, wie das eigentlich kommen kann, wenn so Rotmilane, die ja sehr territorial sind in der Brutzeit, auch am Ende noch der Brutzeit sind die sehr territorial, bis ihre Jungvögel dann ausgeflogen sind und sich ihr eigenes Revier suchen. Besser gesagt, das tun sie natürlich erst in der nächsten Saison, aber unterwegs sind, dann lösen sich diese Reviere auf. Aber die Maat, also die Weizenmaat oder die Getreidemaat, egal was für eine Feldfrucht da steht, findet ja oft vorher statt, ja, im Juli, vielleicht Ende Juni schon. Da sind noch nicht alle Jungvögelflügge. Und sobald der Trecker kommt und mäht, der Mähdrescher weg ist vom Feld, noch während der drauf ist, kommt plötzlich aus allen Ecken Rotmilan und es befindet sich genau in einem Rotmilan-Revier. Und ich frage mich dann, wie kriegen die das mit? Ja, da gibt es Theorien, dass man die Staubwolken sieht und dann, dass das dann irgendwie weitergetragen wird. Aber es ist alles nicht so hundertprozentig schlüssig und seine Antwort war genau diese. Er sagte, das ist eine sehr gute Frage, die beschäftigt mich auch schon sehr, sehr lange und es gibt verschiedene und dann fing er an, verschiedene Ideen zu formulieren und sagt, aber wir wissen es noch nicht genau. Wir haben noch keine Ahnung. Das erlebe ich häufig auf jeden Fall in dem Naturbereich. Das ist auch nur der Bereich, wo ich wirklich Aussagen zu treffen kann, weil ich mich damit am meisten beschäftige. Und jetzt müssen wir einsteigen und ich erinnere nochmal, ich habe diese Spur gesehen auf dem Rückweg und als ich ausgestiegen bin, konnte ich ziemlich klar und deutlich sagen, das ist auf jeden Fall mal eine hundeartige Spur und als ich der nur 10 Meter gefolgt bin, das Auto lief noch, also ich konnte nicht so lange da Zeit verbringen, meine Tochter war auch ungeduldig, ich wollte nach Hause, zu Hause hat die Familie gewartet, aber für 10 Meter ist immer Zeit. Guck, sehe, okay, es sind drei große hundeartige Tiere und mit den Eindrücken und mit den visuellen Eindrücken der Wolfsspuren der Vortage, ja, für mich waren das sehr eindeutig von der Bewegung, die waren alle im geschnürten Trab unterwegs, die haben sich sehr schön synchronisiert da hinten, das konnte man dann sehen, in ihrer Laufrichtung waren das alles Indizien für Wolfsspuren. Auf jeden Fall waren sie deutlich und klar genug, da nochmal hinzugehen, ja, und ich habe mich gefreut auf nächsten Tag. Und dann war der Tag vorbei, es war Dienstag. Ich wollte eigentlich ins Bett gehen, weil ich am nächsten Tag, am Mittwoch dann abends, einen Vortrag in Belzig hatte. Wollte ausgeruht und fit sein, aber ich war so hibbelig, ja, ich konnte nicht. Ich war ja schon 2 Tage trotz Schnee nicht wirklich draußen auf den Tracks und dann habe ich da diese Spur entdeckt, womit ich auch nicht gerechnet hätte in dem Augenblick. Also dachte ich, ja komm, ey, neulich beim Symposium, beim Vortrag hast du erzählt, dass als Familienvater muss man einfach dann manchmal zur Technik greifen und das sogenannte Taschenlampentracking und Schneetracking gehört manchmal einfach zusammen. Wer weiß, wie lange der Schnee noch liegt. Also extra Akkus für die Taschenlampe, gute Kopflampe, Taschenlampe in der Hand, so eine sehr starke, kräftige, wo man den Radius des Lichtscheins gut verändern kann, unterschiedliche Farben einstellen kann, Wärmebildkamera, Gummistiefel an und zack, los, nachdem die Kinder im Bett waren und meine Frau kopfschüttelnd mich verabschiedet hat und ins Bett gegangen ist. Und ich wollte ja gar nicht so lange machen. Ich wollte gucken, wie lange kann ich der Fährte klar und deutlich und einfach folgen. Und dann habe ich am nächsten Tag nicht ganz so viel vor, weil ich hatte ja nur einen Vormittag am nächsten Tag durch diesen Vortrag und durch andere Verpflichtungen. Also dorthin, Spur wiedergefunden, hat wie so oft ein klein bisschen länger gedauert als gedacht. Folge zuerst der Fährte in Fahrtrichtung, hätte ich jetzt fast gesagt, in Laufrichtung. Und es geht relativ einfach am Anfang über einen offenen Acker. Dann verschwinden die Tiere in den Wald. Und ach, ich liebe diese Momente, wenn die von der offenen Fläche, wo sie entweder sehr synchronisiert, ganz schnurgerade hintereinander laufend unterwegs sind oder immer wieder anhaltend und ausschwärmend nach links und rechts unterwegs sind, mal unter Dammwild- oder Wildschweinspuren verschwinden. Und so war es dort auf diesem Feld. Da fand Interaktion statt, da waren kurze Sitzplätze, wo ich mir null Zeit genommen habe, die genauer zu inspizieren, weil ich wollte Strecke machen, der Tracker lief und dann kommen sie an die Waldkante und verschwinden in dem Wald. Das ist der Moment spätestens, wo die meisten auf jeden Fall der Tiere im Rudel waren. Dort, ja, für mich auf jeden Fall eindeutig sichtbar, 4 Tiere, die dann oft hintereinander laufen oder mal eins abseits, aber die meisten Tiere laufen dann schnurgerade meine Vermutung, dass das Leittier vorläuft, ob das jetzt die Matriarchin oder der Patriarch ist, ist, glaube ich, irrelevant, mal der, mal die, in den Wald und dann fangen sie an, diese fließende Bewegung als Rudel, so als Einheit aufzunehmen, die ich schon beschrieben habe, als wir am Samstag dazu vor parallel zu diesem Weg unterwegs sind. Und das sind Momente, die ich einfach besonders schätze. Und es war kein einfaches Terrain, weil das war so eine Bruchfläche, Sturmbruchfläche, das ging so hoch und runter, das hohe Gras, was da niedergedrückt vom Schnee, aber dadurch, dass dort viele Vegetation waren und umgefallene Stämme da lagen, Jungwuchs da war, haben sich natürlich in diesem Wechsel, in dieser Schneise dort sehr viele Tiere bewegt. Da waren Schweine unterwegs und die sind immer fies, weil die stellen eine riesen Verwüstung her, unter denen die Wolfsspuren dann absolut verschwinden und da die Schweine viel an einem bestimmten Ort erstmal sind, wenn sie nach Nahrung suchen, dann sich nahrungssuchend weiter bewegen und wenn das eine große Rotte tut, ist einfach das ganze Umfeld komplett zertrampelt und alles, was davor passiert, es liegt da drunter, kann es manchmal sehr schwer werden. Es war in dem Fall nicht so. Die schnürten dann durch so Furchen, die von den Harvestern entstanden sind, kamen irgendwann auf einen dieser Waldwege und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los, jetzt machen die richtig Strecke. Und schon bei der nächsten Kreuzung bogen plötzlich drei Tiere nach links ab. Und ich bin dann ein Stück wieder durchs hohe Gras und da wiederum war es ja super schwer. Dann kam auch noch Dammhirsche mit rein. Es ist eine richtige, also so eine Wilddichte wie dort ist, findet man in Brandenburg an sehr, sehr vielen Orten und sehr vielen Stellen. Und kein Wunder, man sieht es an dem Verbiss, man sieht es an den Schweinespuren. Es war sehr super herausfordernd, vor allem mit Taschenlampe, mit der die Orientierung immer noch schlecht, noch mal schlechter ist als am Tag. Und vor allem das Licht ja oft so ein bisschen von der Seite kommt. Man muss immer mit ausgestreckten Armen laufen, weil wenn ich die Taschenlampe von hinten nach vorne leuchte, dann leuchte ich sozusagen in die Vertiefung rein und nehme viele der Kontraste weg. Wenn ich dann von der Seite oder am besten ja schräg von vorne, ich habe manchmal so eine lange Stange, die ja mehr als 2 Meter kann ich nicht halten, aber die hat vielleicht so 2 Meter, 2,30 Meter oder so, dass 2 Meter entfernt Tatsache die Taschenlampe steht. Es ist super schwer zu halten, die muss man so ein bisschen in die Hüfte reindrücken, sodass das Licht dann wirklich nach vorn kommt. Die brauche ich aber nicht im Schnee, also die nutze ich auf Ackerböden. Also so hat es gereicht, die von der Seite zu halten, aber selbst damit war es einfach super schwer. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich folge einfach immer jetzt der sichtbarsten Spur, bin wieder zurück auf dem Weg. Und da war noch eine Kaninenspur, die gut in die Bewegung und in den Zeitraum reinpasste und zack, hinterher und Strecke gemacht. Und das hat dann nochmal, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter gedauert, bis dann wieder ein Tier links vom Weg auf den Hauptweg kam, also sie kam aus dem Wald wieder auf den Weg rauf, dann verschwand ein anderes Tier wieder auf der gegenüberliegenden Seite im Weg und plötzlich wiederholte sich dieses Muster und es erinnerte mich ziemlich schnell dann an die Beschreibung von Gregs Gruppe, die an dem gleichen Tag unterwegs gewesen ist wie wir, die wir sehr viele Kilometer geschrubbt haben, wo dieses Jagdverhalten, also wo die plötzlich, wo das ganze Rudel in so einen Stöbermodus kommt und alle neugierig nach links und rechts abdriften und ob das dann wirklich der Jagd dient oder ob das einfach so ein Abchecken ist, ob das was Spielerisches ist oder einfach eigenwillig, sei dahingestellt. Für mich ist einfach der Stöber-Jagdmodus-Trieb am wahrscheinlichsten. Aber immer wieder war ein Tier auf diesem Hauptweg. Und das ging so, ja, im Wald waren es vielleicht 1,5 Kilometer. Jetzt war ich auf einem dicken, weiten Wanderweg unterwegs, da waren Menschenspuren. Da hätten eventuell auch Hundespuren sein können, konnte ich nicht genau sagen. Da waren Reifenspuren von Fahrrädern tatsächlich im Schnee. Und dann drifteten plötzlich alle Spuren runter vom Weg und mir war das auf dem Wanderweg einfach zu unsicher und dann begann ein Kreisellauf, würde ich fast sagen. Also Spuren, die irgendwie in Sackgassen zu enden schienen, einzelne Spuren, Tiere, die galoppierten, Gangartenmuster, Gangartenwechsel und immer wieder, ich hatte so eine ungefähre Idee, in welche Richtung die am wahrscheinlichsten aus diesem Waldstück rausgehen würden, nämlich einfach in der Richtung Süd-Nord weiter. Also irgendwie habe ich immer versucht, die Fährte weiter zu verfolgen, die Richtung Norden führt und die das gleiche Zeitfenster passt und am besten auch da, wo die meisten Tiere zusammenlaufen. Und irgendwie habe ich Glück gehabt. Ich habe nicht so viel Kreise gedreht, wie es mir viele, viele Male vorher schon passiert ist und wie es auch Gregs Gruppe gegangen ist. Das kann durchaus sein, wenn du, wenn die viele große Kreise drehen und da verschiedene Bewegungsmuster übereinander liegen, sind die zeitlichen Abstände, wenn es nah beieinander war, jetzt innerhalb von einer Stunde oder so, ja oft sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten. Das heißt, da wirklich der frischesten Spur zu folgen, kann eine große Herausforderung sein. Und irgendwie hatte ich Glück, die Marschrichtung hat gestimmt. Ich kam raus, war, glaube ich, dann auf einem Tier, es war alles querfeldein durch den Wald. Und dazu muss man auch sagen, dass die, ich hatte teilweise, war ich völlig desorientiert. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich gerade bin, da man ja immer in diesem Taschenlampenschein läuft. Ab und zu kurz innehalten, vor allem wenn große Sichtachsen dann wahrscheinlich waren, weil es war ja dunkel, ich konnte nicht wirklich weit gucken, dann mit der Wärmebildkamera geschaut, aber ich habe an diesem Abend, weil ich auch sehr schnell unterwegs war, nicht lange irgendwo innegehalten und gestanden habe. Eigentlich, ich glaube, mit der Wärmebildkamera kein einziges Tier gesehen. Jedenfalls laufe ich durch den Wald und plötzlich komme ich auf so eine Fährte, die bekommt dann so einen Drive. Also die geht über in den Trab, in den geschnürten Trab oder einen leicht übereilten Trab und läuft und läuft und läuft. Und es ist einfach, es ist so ein zauberhaftes Gefühl. Ja, kommt von links eine Fährte, von rechts eine Fährte, noch eine Fährte von links. Und da waren sie wieder, die das Rudel, und es waren wieder vier Tiere, die dann rausführten. Ja, und dann konnte ich nicht mehr. Dieser Sog, diese Geschwindigkeit, die dann aufnehmen, ja, schon wiederholmäßig sind, waren so 10, 12 km/h, sagt man zumindest, dass sie so in dem Durchschnittstempo unterwegs sind, führte direkt auf die nächste Querstraße, auch wieder Ost-West-Dehnung, zu, auf dem Acker entlang der Feldkante, und das Muster, was sich wirklich wiederholt hat, an den verschiedenen Tagen, wenn sie Strecke machen wollten, und dann kamen sie zu der Straße und dann gab es wieder eine dieser chaotischen Straßenquerungen. Das habe ich früher mir anders vorgestellt, aber häufiger finde ich Querungen, wo jeder eigentlich seinen eigenen Weg über die Straße geht, im Galopp, oft sehr schnell. Drüben war eine dichte Hecke, da sind sie reingesprungen. Ich habe da noch lange diese Straßenquerung genutzt. Das sind immer gute Momente, die man queren kann hin und her, um zu gucken, ist mir nicht doch ein Wolf durch die Lappen gegangen. Also sind es wirklich vier. Und das konnte ich bestätigen und habe da an dem Punkt die Spur losgelassen, habe auf meine Karte geguckt und gesehen, okay, das waren jetzt 4,5 Kilometer zu Fuß, querfeldein. Wenn ich zurückgehe, sind es vielleicht 3. Dann bin ich am Auto und dann ist es einfach schon nach 12, wenn ich am Auto bin. Ich muss ins Bett, morgen wird ein langer Tag. Und so bin ich querfeldein, immer wieder mal auf eine Wolfsfährte gestoßen. Und das auch genossen, ja, diesen glitzernden Schnee, teilweise mit Taschenlampe, teilweise im Dunkeln, ab und zu mit der Wärmebild geschaut. Es war eine schöne Stimmung, gleichzeitig in dem Bewusstsein, die könnten hier sein, auch wenn die Spuren jetzt nicht so frisch waren, aber ich weiß ja nicht, wo sie eine Runde gedreht haben, ob sie sich hier wieder in der Nähe befinden, ob sie erfolgreich waren mit ihren Jagdmodi, weil ich ja nicht alle Fährten abgelaufen bin. Und schon auch so eine Präsenz spürbar. Ich weiß nicht, ob die Präsenz im Moment existiert hatte, aber dass sie ja da gewesen sind, war ja offensichtlich und auch nicht nur durchgezogen, sondern da mit Intention unterwegs gewesen. Und so stoße ich irgendwann wieder auf meine eigenen Spuren. Es war unerwartet. Ich will, daneben meine Spur gemacht hat. Es hat wirklich ein paar Minuten gedauert, ich gecheckt habe, alles klar, es sind wirklich meine eigenen. Ich musste daneben nochmal eine Spur machen, musste nochmal ein Stück zurücklaufen. Ja, Tatsache, wo bin ich eigentlich? Dann nochmal auf die Karte geguckt, weil ich gucke nicht so oft auf die Karte, wenn ich auf Spuren drauf bin. Das, wenn ein Track im Hintergrund mitläuft, kann ich das auch im Nachhinein machen. Und dann wusste ich wieder, wo ich war. Ich wusste, okay, es sind noch 300 Meter, dann komme ich an die Feldkante. Dann gehe ich zurück, dann finde ich nochmal die Fährte, die übers offene Feld geht und gehe sie nochmal ein zweites Mal ab, entgegen der Laufrichtung. Gehe zum Auto und gehe nach Hause. Ja, und wie das so ist, ich habe die Fährte da wieder aufgenommen. Bin jetzt zurück verfolgend bis zum Auto gegangen. Dann kam der Gedanke, guck doch noch mal ganz kurz, wo die drüben weitergegangen sind. dann nochmal ganz kurz hinterhergegangen und dann war dann so eine reine weiße Schneedecke ohne andere Tiere in direkter Nähe und die zogen dann in einer Perlenschnur aufgereiht hintereinander mir entgegen letztendlich und es war so sahnesichtbar, dass ich dachte, ja komm, solange es noch so, so super leicht ist, läufst du dir noch hinterher. Die Zeit hast du noch. Man läuft ja dann einen relativ langsamen Schritt. Wenn ich das doppelte Tempo zurückgehe, auf die halbe Stunde kommst du jetzt nicht an, Wernicke. Laufe und laufe und laufe und komme durch eine Hecke, schlängel mich da durch. Ja, komm, nur noch, wie das so ist, ja, komm, nur noch diese kleine Hecke. Dann kommen sie an den Waldrand und diese Momente, die liebe ich ja so. Und da war so ein kleiner Anhöhe, ein Mini-Hügel, so ein Meter hoch. Da haben sie sich aufgeteilt, haben wieder geguckt, okay, was passiert jetzt hier? Und dann kam so ein Kiefernknack. Ganz anders als die Wälder, in denen wir vorher unterwegs gewesen sind. Die waren entweder Hochwald, Kiefer, also mehrmals schon durchforstet und dadurch mit ein bisschen Unterwuchs und Jungwuchs. Oder diese durchstrukturierten Wälder, die diese unstrukturierteren Wälder, meine ich natürlich, wo der Sturm drin gewesen ist oder wo auch gerade der Harvester durch ist. Es klingt zwar brutal, aber da kommen dann die Brombeeren an den lichteren Ecken, die Traubenkirschen verbreiten sich. Alles jetzt nicht so Arten, die der Förster so liebt, aber die der Landschaft so Strukturen geben und die Vögel leben das genauso wie ich. Da wird es einfach bunter und abwechslungsreicher, bietet viele Rückzugsorte für auch größere Säugetiere und da tobt einfach das Leben. Dieser Wald war anders. Es waren wirklich dünne Stängchen, so Oberarm dick, vielleicht beindick. Und die standen alle schöne Reihe und Glied. Unten lag viel von der ersten Durchforstung, so kleines Kieferngehölz auf dem Boden. Aber dieser Wald war gepflastert mit Spuren, vor allem Schweine. Und dieser Wolfspfad zog sich da durch. Teilweise auf Schweinepfaden, teilweise allein, immer hintereinander, schnurgerade. Und dann querten immer wieder Wolfsspuren und ich kam echt nicht drauf klar. Dann habe ich irgendwie dieses Gefühl für die Zeit verloren und ich dachte, okay, jetzt bist du schon so weit weg vom Auto. Jetzt machst du einfach noch die Verbindung runter bis zur nächsten Querstraße, zur nächsten Ost-West-Straße und hast damit schon mal ein großes Stück zwischen drei Straßen insgesamt, drei Landstraßen abgedeckt. Und kannst dann am nächsten Tag entscheiden, den Vormittag, willst du weiter nach Süden runter oder willst du weiter nach Norden? Süden, die Gegend, die wir in den letzten Jahren vor allem geforscht haben und die mich so von meiner Neugier her eigentlich mehr zieht. Norden wäre die Richtung gewesen, die in engerer Verbindung mit den Spuren der Vortage stand. Also keine leichte Entscheidung, die ich in dem Augenblick nicht treffen musste. Und nachdem ich da ich bin ja der Spur rückwärts gefolgt, was immer ein bisschen schwieriger ist, auch fürs Auge, an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind sie hier straßennah, ich habe diese Querungsstelle Tatsache nicht gefunden. Es kamen so viele andere Menschenspuren, Dammwildspuren, Schwarzwildspuren, dann der Fuchs noch rein, der Hase, wahrscheinlich auch Hunde mit dabei, dass es mir viel zu chaotisch wurde und ich war einfach auch erschöpft, ja, meine Konzentration ließ nach. Und so dachte ich, ja komm, jetzt laufe ich und genieße einfach den Rückweg und folge nochmal dem Wechsel, den ich jetzt den letzten Kilometer mit wirklich auch viel Anstrengung ausgearbeitet hatte und mache jetzt mal den Track an. Den hatte ich auf dem Hinweg, also südlich der Straße, wo mein Auto stand, nicht laufen, weil ich wollte den in Vorwärtsrichtung laufen, sodass dann die beiden Bewegungen zusammenhängen auf der Karte. Und mache den Track an und finde die Spur, aber dann auch wieder nicht. Und irgendwie wurde es, ich wurde immer müde. Und plötzlich, so in diesem Gefühl, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und ich bin viel zu weit weggegangen. Und das wollte ich doch gar nicht. Und jetzt ist schon um zwei. Plötzlich stehe ich vor einer Stelle, die eindeutig anders war. Da waren so schmutzige Blutflecken. Da war so ein bisschen Grünzeug auch dabei, was dann oft auf Pansen hinweist. Pansen ist bei Schalenwild, also bei Wiederkäuern, so der erste von den, nagel mich fest, habe ich vier oder fünf Mägen, den Pansen, den Netzmagen, den Muskelmagen und noch, ich glaube vier, korrigiert mich. Wie sagen die anderen Podcaster mal? Schreibt es in die Shownotes. Nee, ich schreibe ja irgendwas in die Shownotes. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Genau, irgendwie so ein Ding. weiß gar nicht, kann man da Kommentare schreiben? Ihr findet schon auf jeden Fall einen Weg. Auf jeden Fall haben sie mehr als einen Magen und der erste ist dieser Pansen. Das ist der, wo das Grünzeug gärt und wieder aufgestoßen wird und dann zum zweiten Mal verdaut wird. Und das mögen die Wölfe nicht. Also wenn das Tier geöffnet wird, ist das erste, was rausgeräumt wird, der Pansen. Und meist sieht man irgendwo den Panseninhalt rumliegen, weil wiederum die Haut, also die eigentliche Magenhaut, super schmackhaft ist für die. Da lange Zoten in und so weiter. Aber wenn die Pansenhaut nicht verzehrt, meist wird die verzehrt. Aber der Panseninhalt liegt da irgendwo rum, dann werden die Innereien zuerst verzehrt, dann wird von hinten nach vorne das Fleisch verzehrt, also die Keulen über die Rippen, zu den Blättern vorne, zu den Vorderläufen, zum Hals. Und wenn sie nicht alles aufgefressen haben, dann vielleicht eine Pause machen, sich vielleicht mal zurückziehen, ist der Kopf, der dann abgetrennt wird, so eine Spezialität des Fuchses. Also erstens ist es eine ganz besondere Delikatesse, weil im Kopf das Hirn ist und das Hirn hat am meisten Mark, also es hat sehr, sehr fetthaltig und damit sehr nahrhaft. Dann hat der Fuchs scharfe Zähne und kann zwischen den Halswirbeln den Kopf gut abtrennen. Und dann lässt er sich gut transportieren. Und dann kann ihn einfach in Sicherheit bringen. Ich habe es nicht oft gefunden. Also ich habe es sehr selten. Ich habe es einmal gefunden, dass an einem Kadaver, an einem wahrscheinlichen Wolfsriss, ein toter Fuchs auch gelegen hat. Ich denke, das passiert ab und zu. Aber es kommt wirklich selten vor. Und einer der Gründe, warum das selten vorkommt, ist, weil er den Kopf schnappt und den Kopf verschleppt. So, an dieser Stelle stehe ich nun. Das war ein kleiner Fleck. Das war so 40 Zentimeter, 30 Zentimeter oder so. Ich wusste, okay, hier ist was passiert. Und plötzlich macht es in meinem Hirn so ratter, ratter, ratter. Ach, deswegen so viele. Wie so ein Schweinemagnet wirkte ja dieser Platz. Deswegen so viele querende Wolfsspuren von wirklich mehreren Tieren. Deswegen immer wieder vereinzelte Bewegungen, die aber nicht in so einem Jagdmodus waren, sondern eher, da war so, es war ein anderes Bewegungsmuster. Gehe ich jetzt einfach nicht doller drauf ein, weil ich auch zu wenig drüber weiß, weil ich es nicht genauer entschlüsseln konnte. Und lauf ein Stück weiter und heb so die Taschenlampe, stell den Schein auf Maximum, also den größten Radius, halt sie schön hoch, umso größer wird dann der Lichtkegel, dann sehe ich eine richtig schöne rote Spur, also wirklich so dunkles Arterienblut, würde ich mal sagen, also mit Sauerstoff angereichertes Blut, hat eine sehr hellrote Farbe und das zeichnet sich wunderbar ab auf weißem Schnee und sehe ein, zwei, drei, vier Plätze mindestens, wo das Wild bewegt worden ist und von einem Platz zum nächsten geschleppt und hatte so Ideen, wo das ganze Massaker angefangen hat, wo das Tier auf jeden Fall zuerst lag, geöffnet wurde, erster Fressplatz, zweiter Fressplatz, der war deutlich größer als alles andere und dann der dritte Platz, da lagen dann sehr viel Haare, denn das ist das Ende, wenn der Kiel sozusagen fast verzehrt ist, dann werden auch Haare mit abgeschluckt, denn die Knochen werden aufgebrochen und das Mark wird daraus gezutscht, denn da ist wiederum sehr viel Fett drin. Das haben bei unseren Vorfahren früher, wenn gejagt wurde, Beute mit nach Hause gebracht wurde, haben das die Jüngsten und Ältesten bekommen, weil es die nahrhafteste Teil des Wildtieres, mein Gott, drück ich mich wieder kompliziert aus. Also, der Beute ist, und erstaunlich fand ich aber an dem Abend, dass ich wirklich deutlich diese vier großen Plätze entdeckt habe. Auch ein weißes Haarbüschel, was mit den anderen dunklen Haaren und so weiter mich ziemlich sicher auf Dammwild hat tippen lassen, dass dort gestorben ist, gefressen wurde. Erstaunt hat mich, dass fast nichts anderes übrig war. Also da war kein Stück Haut irgendwo. Da waren minimale Knochenreste. Da war ein Beinsplitterknochen und zwei Rippenreste. Der Rest war alles weg. Und ich meine, wenn das vier Tiere gewesen sind, so ein Tier kann bis zu 8, 9, 10 Kilo teilweise, je nach Größe, mit einem Mal fressen. Dann können sie sich wirklich kaum noch bewegen danach. Aber die fressen in dem Augenblick halt so viel, wie sie können, ja. Und alles, was da noch übrig gelassen wird, sobald die Wölfe vielleicht kurz geruht haben, sich dann verzogen haben, wird natürlich, wenn da Schweine in der Nähe sind, das Riechen von den Schweinen verschleppt. Von Füchsen, da waren nicht so viele, wie man es an vielen anderen Kadavern gesehen hat oder sieht. Aber ich habe Kohlgrabenspuren auch gefunden. Die sind auch meist sehr schnell vor Ort. Dann natürlich am Tag. Also da war fast nichts übrig. Und gleichzeitig ist es auch ein Muster, was wir in den letzten Jahren verhäuft gefunden haben. Also früher haben wir oft Kadaver gefunden, die höchstwahrscheinliche Wolfsrisse waren, wo noch viel übrig geblieben ist und dementsprechend auch mehr für die Aasfresser übrig geblieben ist. Oder haben die Aasfresser es nicht so schnell gefunden? War das, weil da vielleicht weniger Wölfe waren? Also da gibt es viele interessante Fragen. Warum ist es jetzt heute nicht mehr so? Ist es, weil da mehr Wölfe sind und die alles sofort verputzen? Ja, wenn da so ein sechster Rudel kommt, ist natürlich so ein Reh oder so ein jüngeres Lammwild, Kalb oder alt Schmaltier schnell verputzt, schnell komplett aufgefressen. Oder hat es damit zu tun, dass die Aasfresser mehr wissen, da wo die Wölfe unterwegs sind, schon wenn die da fressen, bleiben sie in der Nähe und erledigen den Rest relativ schnell. Ich weiß es nicht so ganz genau. Es war ein epischer Moment und die Müdigkeit war verflogen. Ja, ich war hellwach in dem Augenblick. Es war auch ein bisschen spooky, muss ich sagen, weil ich ja wirklich nur meine Ohren hatte und diesen Lichtschein wahrnehmen konnte. Ich also nicht wusste, was drumherum ist. Und dann, klar, man leuchtet mal ab und zu rum, aber das mache ich gerne ungern so viel, weil dann die Taschenlampe weit, weit zu sehen ist. Und ich war hin und weg. Ich war echt fertig. Ich habe dann gesagt, okay, ich muss hier morgen nochmal her. Ich will jetzt auch nicht zu viel kaputt machen, indem ich jetzt hier hinterherlaufe, weil ich konnte mir keinen richtigen Überblick verschaffen. Es war zu viele Bäume dazwischen, zu wenig Licht, zu viel Müdigkeit, zu viele Spuren auf einem Haufen. Und so bin ich dann raus aus diesem Stangenwald, habe den Weg nicht mehr wiedergefunden. Auf dem kann ich ja nicht gewesen sein, auf dem Rheinweg, weil sonst wäre ich ja über dieses Szenario schon vorher gestolpert. Bin also irgendwie geirrt, gewankt da raus und dann war ich auf dem Acker und habe ich die Spur überhaupt nicht wiedergefunden, mir völlig falsch abgespeichert. Ich verlasse mich dann so auf den Track und merke mir nicht, was wo wie war, wie weit ich vom Wald weg war. Hab dann auch schön bei der Heckendurchquerung ich musste ja zwei Hecken durchqueren, meine Taschenlampe verloren, musste dann nochmal 100 Meter zurück und war wirklich super froh, als ich beim Auto war, völlig am Ende und gleichzeitig glücklich und erfüllt, weil wir ja diese Vermutung schon hatten vorher am Wochenende, dass da ein Jagdmodus stattfindet und ich ja am Anfang meiner nächtlichen Taschenlampenreise ein ähnliches Verhalten gefunden habe und plötzlich dieses Szenario. Und um das jetzt nochmal in die richtige Reihenfolge zu packen, die Wölfe kamen ja von Süden, von diesem Kill, was nicht heißt, dass sie nicht vorher im Norden gewesen sind, da runtergegangen sind, um da zu jagen, Erfolg zu haben, zu fressen, mit Ruheplätzen da in der Nähe, höchstwahrscheinlich in einem Rutsch. Dann sind sie ungefähr 3, 4, 5 Kilometer nach Norden gemeinsam geschnürt. Da waren Spielverhalten und Sozialverhalten, Interaktionen zu sehen auf diesem offenen Feld. Erst ein Stück vom Auto weg nach Norden und dann wieder so ein Schlendern. Und da war ich mir dann plötzlich nicht mehr sicher, ob diese Schlenker und Dreher und durch den Waldstöber Aktionen nicht wirklich Gebiet erforschen und checken, was geht denn hier so ab, dienten oder ob das wirklich nochmal ein Jagdmodus gewesen war. Ich weiß es nicht. Also ich traue es denen zu, weil der Kill war auch nicht von der Vornacht. Der war auch 2 Nächte alt. Und vielleicht ja sogar älter. Meist, also bei diesen Schneeverhältnissen kann durchaus sein, dass der auch älter war, aber der war nicht. Ich sag mal, ich habe den von Sonntag kann er nicht gewesen sein, weil dann diese dicken, fetten Schneeflocken drauf gelegen hätten. Oder wäre die weggetaut? Ihr merkt schon, das ist komplex. Ich war auch allein unterwegs. Ich habe mich auch mit anderen Fragen beschäftigt, nämlich ich wollte Strecke machen. Also da gibt es noch mehr offene Fragen als Antworten. Gleichzeitig habe ich aber dann am Abend einfach dieses Erfolgserlebnis gefeiert. Und am nächsten Morgen, nach einer kurzen Nacht, ich war glaube ich um 3 zu Hause, morgens die Kinder in die Schule gebracht. Also es gab keinen Zweifel, das Büro jetzt gerade nicht Priorität hat. Ja, ich wusste, ich habe bis mittags Zeit, weil da muss ich Kinder abholen. vielleicht so ein bisschen Puffer, wenn mein Papa mich hinfährt zum Einsatzort und später wieder abholen würde, je nachdem, wie viel Strecke ich machen würde. Und so haben wir es dann auch umgesetzt. Ich habe noch meine Sachen sortiert, gut kommuniziert mit meiner Frau. Das empfehle ich euch auch, wenn euch Spuren saugen mit euren Liebsten, ob das Frau, Mann, Partner, Ehepartner, Lebenspartner, eigene Kinder, Freunde, Familie etc. ist. Ihr dürft die Menschen nicht so hängen lassen, weil das mir auf jeden Fall auch oft passiert ist. Und ich hab da richtig Rügen bekommen, auch von guten Freunden. Mann, Paul, ey, mit dir kann man überhaupt nicht mehr spazieren gehen. Du kaufst hier jeden Busch rein, das ist super ätzend. Hast du überhaupt kein Interesse an? Ich erzähle hier gerade was Wichtiges. Ja, ist was anderes, als wenn so Tracker-Nerds untereinander sind, die das in Kauf nehmen, dieses Wissen zu deren Gesprächsmodus innehalten und plötzlich nach links und rechts gucken, hören, in eine Spur abtauchen und dann wieder zurückkommen zum Gesprächsfaden, einfach dazugehört, ja, zum Normalmodus. Das könnt ihr nicht von allen erwarten und auch nicht verlangen. Da muss man ein gutes Maß finden. Also sauber kommuniziert an diesem Tag mal, klingt mir auch nicht immer. Trinken mitgenommen, bloß nichts zu essen, dass ich nicht abdrifte, weil ich musste pünktlich zurück sein. Spur aufgenommen und mich für Norden entschieden. Ich wollte nach Norden. Um diese Lücke zu schließen und die Frage zu beantworten, führt die Fährte in das Gebiet der Gruppe, wo Gregs Gruppe unterwegs gewesen ist, oder in das Gebiet, wo meine Gruppe unterwegs gewesen ist, weil either way, also spielt eigentlich keine große Rolle, weil ich habe auf der Karte jetzt im Nachhinein nachgeschaut, es sind insgesamt, wenn man eine durchgehende Bewegung draus machen würde, was es ja nicht war, weil die haben Schlenker gemacht und auch Pausen, aber nehmen wir mal an, die müssten jetzt diese Strecke in einmal durchlaufen und zwar nicht Luftlinie, sondern wirklich links, rechts und ohne jede kleine Kreise mit einzurechnen, waren das knapp 20 Kilometer. Und bei 10 km/h im Schnitt sind es 2 Stunden. Da laufen die irgendwie um 10 Uhr los, dann sind es um 12 Uhr da, dann sind es um 2 wieder zurück. Da gibt's noch ganz viel Zeit für alles Mögliche. Also es hätte locker sein können, dass sie seit Sonntag vielleicht sogar zweimal da unten gewesen sind und wieder hoch. Also war mir das wichtig, vor allem die Frage zu beantworten, ist es das gleiche Rudel? Weil ich hatte ja dort nur 4 Tiere, bei den anderen 6. Und Individualmerkmale konnten wir dort nicht erkennen. Und das Verhalten war ja auch ein anderes als das, zumindest was ich gesehen habe in meinem Gruppenteil. Ja, und nun war ich alleine unterwegs. Papa ist am Anfang noch kurz mitgekommen, hat sich noch diese Heckendurchquerung angeschaut. Die war spannend, weil ein Tier ist richtig so durchgesprungen. Ich habe versucht, noch Haare zu finden, aber meine Augen sind so schlecht geworden. Ich habe nicht die Ruhe gehabt, da mit Gegenlicht und Perspektivwechseln da irgendwelche kleinen Fusselhaare da aus dem Busch zu klauben. Und die Spur auf dem Acker gefunden und dann zogen sie verteilt, nicht in einer Spur, mal 2 zusammen, immer wieder auseinander und zusammenkommend über diese Freifläche auf die nächste Waldkante zu. Und da wusste ich, okay, diese Waldkante, die geht hoch bis in dieses Gebiet rein, in dem wir uns am Wochenende zuvor in 2 verschiedenen Gruppen bewegt haben. Und da eher die Ost-West-Transekte abgelaufen sind. Das heißt, meine Süd-Nord-Spur wird da als im 90-Grad-Winkel irgendwann darauf stoßen in das ein oder andere Gebiet. Und dann kam ich in ein zauberhaftes Gebiet. Also sobald ich hinter der Waldkante war, da waren so junge Fichten und Fichten sind immer wunderbare Magneten für Schweine und Wölfe. Ich würde es fast limitieren auf die, zumindest sehe ich dort die meisten Liegeplätze von diesen beiden Tierarten drunter, weil es da sehr regengeschützt ist, oft Dunkelsichtschutz, Regenschutz, gute Rückzugsorte und irgendwie auch ist es unter dichten Fichten auch stiller als an anderen Plätzen. Das ganze Geschehen war dicht, da waren junge Bäume, ältere Bäume, dann waren da immer wieder dichte Brombeerhecken zwischen. Und ich habe schon dann irgendwann gemerkt, dass die Spuren sich verändert haben von ihrem Aussehen. Also Wetterverhältnisse waren ideal, die Sonne hat geschienen, steht im Winter ja nicht allzu hoch. Das heißt, sie kommt immer aus dem Schrägwinkel. Wenn man dann der Sonne entgegenguckt, hat man einfach beste Kontraste, beste Lichtverhältnisse. Der Schnee glitzerte, jede Spur sah fantastisch aus. Nicht nur die von den Wölfen. Und da waren umgefallene Bäume und die sind auf diese Baumstämme rauf, teilweise einen Meter hoch. Jetzt liegt da so eine menschendicke Kiefer rum. Oben 10 Zentimeter, 5 Zentimeter, ich übertreibe wahrscheinlich, zwischen 5 und 10 Zentimetern Schneeschicht oben drauf. Bäm, die Wolfstatzen oben drauf. Also da war ein irres Verhalten. Und dann habe ich auch Liegeplätze gefunden, die waren nie so hundertprozentig eindeutig. Also ich war mir unsicher und gleichzeitig, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, waren da definitiv auch Wolfsliegeplätze dabei. Ich habe wieder keine Haare gefunden. Ich habe mir gewünscht, dass eine von unseren jüngeren Spurenleserinnen dabei gewesen wäre vom Wochenende. Die hätten garantiert da irgendwelche Härchen rausgeklaubt. Ich hatte zu wenig Geduld. Aber ich muss sozusagen, um Haare zu sehen, muss ich jetzt durch meine Weitsicht und Kurzsicht und irgendwie Gleitsicht, da hast du nicht, wie auch immer, alles beißt sich irgendwie so auf 15 cm ran und dann ganz nah da abscannen. Also, nee, ich hatte einfach keinen Bock drauf. Weil mir auch die Zeit im Nacken saß. Ne? Ich hatte noch so 1-2 Stunden vielleicht. Und was sich aber verändert hat, war die Frische der Spur. Also es erinnerte mich wieder an das Szenario, das Greg beschrieben hat in seiner Gruppe. Die Spur sah frischer aus als meine, die ich reinverfolgt habe in den Wald und auch frischer als die, die ich in der Nacht zuvor verfolgt habe. Ja, also diese Bewegung war definitiv in einem Fluss von diesen vier Tieren, vom Riss über die offene Fläche, über die eine Landstraße, über die nächste offene Fläche. Da fand diese ganze soziale Interaktion statt, dann in den Wald rein, dann haben sich alle aufgeteilt, es war schwer rauszufinden, dann schnürten sie wieder zusammen, wieder entlang der Waldkante, über die nächste Straße, über die nächste offene Fläche und dann diesen Wald. Und da fand plötzlich eine Veränderung statt. Das waren so 8 Kilometer, würde ich sagen, ungefähr. Oder, nee, es waren nicht 8 Kilometer, es waren weniger, es waren 5 Kilometer ungefähr, Luftlinie. Luftlinie ist, ne, und dann links und rechts Schlenker. So, und ich habe schon bemerkt, dass die frischer waren. Und ich dachte, ah ja, so wie bei Greg, waren die ja auch 24 Stunden alt. Und als ich dann auf die offene Fläche kam, ich habe irgendwann eine Stelle gefunden, wo die aus dem Wald rauskamen, entlang der Feldkante wieder, Sonne glitzert, viele andere Wildspuren kommen aus der Waldfläche raus, drehen dann wieder ab oder gehen wieder rein. Fraßspuren von Dammwild, Schweinen, verschiedenen Vögeln, Krähenvögeln. Ziehen die Wölfe über einen Wanderweg. Schöne Szene auch. Ich denke gerade nach, was gerade wichtig ist für die Story. Und dann rüber auf den nächsten Acker. Und da fand wieder eine Form von Sozialinteraktion statt, die vielleicht ähnlich schon auf dem einen Acker im Dunkeln stattfand. Da habe ich halt nicht so genau geschaut. Aber stellt euch jetzt einfach einen Radius vor von so 10, 15 Metern. Und es ist dann schwer zu entschlüsseln, wer genau mit wem da was wie, aber nicht immer alle Tiere zusammen. Es waren wieder diese vier Tiere. Und mit mehr Unsicherheit, ob es nicht doch 5 sind, wenn ich eins dazu kam. Und dann kommen sie aus diesem Cluster, aus diesem Spurenhaufen von 15 Metern, führen dann so 4 Schlängellinien, nicht nur gerade, sondern noch in so einem Bogen raus und die Schneedecke war unberührt an der Stelle. Also wie so Schlangenlinien, wie so Fäden, die ineinander weben und teilweise dann synchronisiert bis zur nächsten Spurenhaufenstelle. Und in der zweiten Stelle lag ein roter Tropfen Blut. Und da keine anderen Wildspuren dabei waren und wirklich nur diese 1-2 Tropfen waren an einer Stelle, war ziemlich deutlich erkennbar, dass das kein anderes Tier, was gejagt wurde, war mit hoher Wahrscheinlichkeit, muss man dazu sagen, sondern höchstwahrscheinlich Östroblut. Wir sind noch sind wir in der Ranzzeit, in der Paarungszeit. Die Wölfin ist so 2 Wochen ranzig, sagt man, hat dann sozusagen ihre Tage, ist läufig, sagt man, glaube ich, bei Hunden. Und in der Zeit kann die Paarung stattfinden. Und jetzt ist es wahrscheinlich, so steht es im Buch, jetzt ist es wahrscheinlich mal 3 Wochen lang oder wahrscheinlich nur 1 Woche lang. Aber die Matriarchin bestimmt, wann der richtige Moment dann ist. Ich weiß nicht, ob das da stattgefunden hat, ob da der Paarungsakt stattgefunden hat, aber es hatte schon so ich sag mal, Nuancen von partnerschaftlicher Liebe und Arterhaltungs-, Vermehrungstrieben. Gleichzeitig war das ganze Rudel da. Ich habe mal, also die anderen Tiere waren ja auf jeden Fall mit in der Nähe. Ich habe mal eine Paarungssituation im Schnee gesehen vor vielen, vielen Jahren. Da war sehr interessant, waren auch vier Tiere unterwegs, ein anderes Rudel allerdings. Und da waren beim Paarungsakt, da haben wir wirklich einen Paarungsakt auch gesehen, es war anhand der Spuren ziemlich deutlich feststellbar, da waren die beiden Tiere dort allein und die anderen Tiere waren so 150 Meter weit weg. Als ob da so höfliche Diskretion stattfand, weiß ich nicht, ob das wirklich so gewesen ist. Also sowas wie Scham oder wir machen nicht voneinander Sex oder so, spielt ja bei Wölfen mal höchstwahrscheinlich überhaupt gar keine Rolle. Vielleicht hatte das andere Gründe. Aber es war auf jeden Fall eine Trennung dessen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es bei Tieren auch so ist, dass die dann einfach mal kurz für sich sein wollen, weil es sind ja die Elterntiere. Und die anderen mitreisenden Tiere sind ihre eigenen Jungtiere, die vielleicht auch manchmal nerven oder andere Sachen zu tun haben, deren Neugier sie woanders hinlockt. War an der Stelle nicht so. Aber das Östroblut ist eine, wenn es von der Fee war, eine super Spur, die ich mitgenommen habe dann, also in der Tüte eingetütet habe. Weil wenn es wirklich dann Wolfsblut ist, dann ist es Östroblut von der Östrogenblut von der leitenden Fee, also von dem Leittier, weiblichen Leittier. Und damit ein schönes Indiz. Wer ist denn da jetzt an der Macht? Oder wer ist denn da jetzt, ich sag mal, an der Macht klingt so blöd, weil es so in Power, könnte man sagen. Auf Englisch ist es leichter auszudrücken. Wer ist da mit dem Rüden, der wahrscheinlich immer noch dort ist, seit einigen Jahren, auf jeden Fall länger als der Unfall mit der vorherigen Fee war. Die ist vor 2 Jahren überfahren worden beim Autounfall auf der Strecke von Wiesenburg nach Belzig. Und seitdem hat sich einiges verändert. So die Spuren treten unregelmäßiger auf. Auf jeden Fall gab es dort einen Partnerwechsel. Und ich weiß nicht, ob die jetzt schon genetisch bestätigt ist, da diese Genanalysen, wenn es nicht zwingend nötig ist, und irgendwo in einem bestimmten Gebiet Handlungsbedarf existiert, werden erstmal alle Genproben des ganzen Monitoring-Jahres an einer zentralen Stelle gesammelt. Das ist in Zippelsförde, Nordbrandenburg. Und in einem Paket schickt dann das Bundesland Brandenburg alle Spuren ins Institut für ins Senckenberg-Institut nach Görlitz, wo dann die Genanalysen betrieben werden, die dann auf eine krass fette Datenbank zurückgreifen können, die sie selber erarbeitet haben, erstellt haben innerhalb der letzten 25 Jahre. Und das heißt, es ist nicht allein Wissen oder Monopol auf ein bestimmtes Wissen, dass man das zu einem Institut schickt, die dann im Auftrag der Regierung irgendwelche Falschnachrichten rausgeben. Denn genau diese Aussage hört man häufig aus bestimmten Jägerkreisen oder immer wieder taucht diese Aussage auf. Man muss doch mal auch unabhängige Institutionen mit ranziehen und eine Zweitmeinung sich holen. Nein, nein, das ist eine bestimmte Methodik, die dort angewandt wurde, die sie verfeinert haben, die mit langjährigen Mitarbeitern auch routiniert und Fehlerquellen ausmerzend erstellt werden. Und teilweise werden Proben dann auch doppelt untersucht. Und sie greifen auf ihre Daten zurück, da sie ja nur sie können sich auf ihre Daten verlassen, weil sie ja ihre Methodik, weil nicht die Methodik in allen Instituten genau die gleiche ist. Und dadurch haben sie die Möglichkeit, Stammbäume zu erstellen. Und da spreche ich jetzt sozusagen von Proben, wenn es wirklich um die Individualbestimmung geht. Also ich denke, dass jedes Institut, das diese Genanalysen wissenschaftlich, sachlich anstellt, feststellen kann, ob das Hund oder Wolf ist. Vielleicht noch feststellen können, was für ein Haplotyp das ist, also zu welcher Population dieses Tier gehört, ob das hier zu dieser ich glaube, man nennt die ostpolnische oder man nennt die polnische oder Ostpopulation, ich weiß es nicht genau, aber es gibt ja eine italienische Population, eine Alpenpopulation, dann gibt es in Spanien eine und im Norden gibt es noch eine sehr isolierte schwedische Genpool, die dann unterschiedliche Haplotypen, Gentypen ausbilden. Da kenne ich mich auch zu wenig aus, wie das dann wissenschaftlich korrekt alles ausgedrückt wird. Allerdings dann ein Individuum oder sogar einen zugehörigen Stammbaum herzustellen, den Bezug dazu. Dafür brauchst du erstmal eine saubere Probe und natürlich eine gute Datengrundlage, auf die dann diese Aussage basiert. Also das war so ein kleiner abschweifender Schwenk jetzt, warum dieses Östroblut so eine höhere Bedeutung hat und auch diese erhöht abgesetzten Urinmarkierungen. Greg hat jetzt zum Beispiel dann in seiner Gruppe zwei Markierungen gefunden, die auf dem Boden waren, die auch eine hohe Bedeutung haben können, wenn die Welpen oder Jährlinge überleben und dann plötzlich ganz woanders wieder auftauchen. Ist natürlich genial, wenn man anhand dieser Proben den individuellen genetischen Code herausfindet, also Code mit D, und dann woanders den wiederentdeckt, vielleicht 3000 Kilometer entfernt, kann man auch ohne GPS-Halsband große Strecken oder diese sogenannten Wanderwölfe nachweisen und. Also bestimmte Erkenntnisse, Vermutungen belegen. Das war eine weitere Spur neben dem Riss, neben den Territorialmarkierungen, neben der Losung und den verschiedenen Urinabsetzungen, den unterschiedlichen Verhaltensweisen, die wir sehen konnten, den Liegeplätzen, den Ruheplätzen. Ein weiteres Indiz, also eine weitere Vielfalt an Spurenformen, an Spurenarten, die zu dieser Geschichte beitragen. Und es ist einfach irre, so eine Vielfalt an einem Stück, ja, in einer Geschichte verwoben, habe ich wirklich noch nicht erlebt. Und dann führt diese Strecke auf dem offenen Acker, das war so 1 Kilometer, 1,5 Kilometer, dann nochmal eine Waldkante, lass es 2 Kilometer in offener Fläche gewesen sein, hat mich dann wieder beruhigt, ja, weil als ich am Wald war, war ich mir nicht so ganz sicher, ey, der Gedanke kommt ja dann häufig, weil mir es auch schon passiert ist und sich scheiße anfühlt, habe ich die jetzt gerade hier aus dem Einstand raus? Ist die Spur jetzt frischer als frisch? Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, ja, man kriegt es nicht, ich krieg's nicht immer in dem sofortigen Augenblick mit. Und als ich dann auf den Acker raufkam und diese Schlängellinien, das Östroblut, diese soziale Interaktion, da waren auch Liegeplätze mitten auf offener Fläche, gesehen habe, in der Nähe dieses Wanderweges, war ich mir dann ziemlich sicher, das ist in der Nacht passiert oder schon vor einigen Stunden, in den frühen Morgenstunden vielleicht oder so. Aber nicht lange her, nicht am Vortag. Dafür war mir die auch zu frisch. War ich auf jeden Fall beruhigter, der Spur wieder zu folgen. Und ich kam wieder an eine Stelle, wo sie sich aufreihten, hintereinander, schnurgerade, dann sich so ein bisschen auffächerten und auf die nächste Waldkante zustießen. So, und jetzt kommt ein Phänomen hinzu, was die Limitation des Spurenlesens wieder mal belegt, nämlich Sonne. So schön der Schnee da immer in der Sonne geglitzert hat, umso höher die Sonne stieg, wir hatten jetzt schon kurz vor Mittag, umso höher war natürlich ihre Energie und der Schnee schmolz vor meinen Augen weg. An Nordhängen blieb er noch konstant da liegen, aber das war genau schön Südostrichtung. Da war Gras, also Waldboden, der dann auch noch Sonne tankt, speichert, auch nochmal sich erwärmt. Das heißt, auf diesen Grassodenflächen waren nur noch so Schneeflecken, wenn überhaupt. Und ich habe die Spur dann an dieser Waldkante erstmal nicht auf Anhieb wiedergefunden und musste die Querlinie ablaufen, um zu schauen, wo sind denn jetzt wirklich eindeutige Indizien, weil so frisch die Spuren auf dem Acker aussahen, in dem Wald mit der Sonne waren es nur noch runde Flecken. Da war kaum noch Einzelheit zu erkennen in diesen Trittsiegeln. Und ob das jetzt die richtigen Kuller waren oder doch Schweinekuller und so, war mir einfach nicht hundertprozentig klar. Da wollte ich sicher sein. Und ich habe dann einfach eine Stelle gefunden auf einem Forstweg, so 50 Meter von dieser Waldkante entfernt, auf so einem schmalen kleinen, ich würde es gar nicht Wanderweg bezeichnen, eher so ein Forstweg. Fahrrinne, so klassischer Weg, autobreit, links und rechts eine Fahrspur, in der Mitte überwachsene Grasnarbe, wenig befahren. Kuller gefunden, die so gehäuft und in so einer Regelmäßigkeit auftauchten, ist ja, ja, das sind jetzt Wolfsspuren und dann waren die Flecken groß und der Schnee wenig. Und dann kam ich an eine Stelle, wo plötzlich wieder mehr Schnee lag und es deutlich war, ja, da ist es. Da ist das Rudel. Und nun saß mir die Zeit wirklich im Nacken und ich habe angefangen, Gas zu geben und habe was Ja, es ist schon der Transparenzweg. Es ist eine Situation, die man nicht hervorrufen will, die man nicht herbeirufen will. Und gleichzeitig ist da so eine Dynamik. Da gibt es auch noch viele Fragen in meinem Kopf, weil sicher vieles im Unsichtbaren stattfindet. Und ich fange jetzt an, sehr unkonkret zu werden. Alle anderen Aussagen beruhten bisher vor allem auf Fakten und waren bisschen gestreut mit Interpretation. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr so lebendige Bilder im Kopf haben konntet und folgen, was da so abgeht, auf jeden Fall mal in meinem Hirn, in meinem System, in meinem Körper. Einerseits auf so einer Gefühlsebene, einerseits auf so einer kognitiven Ebene, einerseits auf der Ebene meiner derzeitigen Fähigkeiten, die limitiert sind im Vergleich zu Leuten, die das einfach schon 20, 30 Jahre lang länger machen. Und plötzlich passierte etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und da ich jetzt schon wieder auf die 60 Minuten zurase, dürft ihr euch freuen auf den abschließenden, höchstwahrscheinlich abschließenden dritten Teil und die Fortsetzung, den Wölfen auf der Spur. Und so viel kann ich verraten. Ich habe so ein bisschen Druck, diese Wolfsgeschichte rauszublasen, weil kurz danach, jetzt ist es schon, heute haben wir Mittwoch, Dienstag, Montag, jetzt ist es schon wieder 2 Tage her, kurz davor noch eine Story drauf passiert ist, die habe ich heute schon ein bisschen im Radio verraten, die hat mich sprachlos gemacht, auf die muss ich auf jeden Fall nochmal abschließend und dieses ganze Paket schnürend eingehen, da sie ganz eng mit dieser Fähigkeit des Spurenlesens verbunden ist, die in meinem Leben einen wichtigen Teil eingenommen hat, also gleich nach Kinderfamilie den nächsten Stellenwert hat. Also ich würde sogar sagen, vor körperlicher Gesundheit noch, weil ich hatte ja nichts zu essen, ich war erschöpft, die Nacht davor wenig geschlafen und auch da bis an den Rand der Erschöpfung, da wird es, glaube ich, sich selbst in die Tasche lügen, wenn die eigene Gesundheit davor geht. Ob das so klug ist, sei dahingestellt. Wir wollen das mal ganz wertfrei jetzt im Raum stehen lassen und hiermit diese Folge beenden und sagen Dankeschön an eure Ohren fürs Zuhören, fürs Folgen. Freue mich sehr über Feedback, ob ihr dieser Story folgen konntet, ob das bildhaft war, schmeiß noch ein paar Bilder an irgendeinen Kanal, das kriegt ihr dann mit. Ich setze das mal in die Shownotes, wo die Bilder zu finden sind dann. Und hoffe, ihr konntet teilhaben. Vor allem auch, wenn in euren Gebieten keine Wölfe unterwegs sind und ihr so ein bisschen dieses wölfische Gefühl nachempfinden konntet. Denn eins ist klar und das muss am Abschluss immer gesagt werden und es kann nicht oft genug wiederholt werden. Die Gefährlichkeit, die Gefahr, die Bedrohung von diesen Tieren ist so unglaublich unwahrscheinlich und der Schaden durch Nutztierrisse und durch Verunsicherung und Ängste im Verhältnis zu anderen Schäden, die wir in unseren eigenen Landschaften produzieren, durch Industrie, durch Landwirtschaft etc., die ganze Litanei kennt ihr, das Verhältnis ist so außer Gleichgewicht, dass die Masse und die Vehemenz und vor allem die Emotionalität und auch Unsachlichkeit, über dieses Wolfsthema gesprochen wird, völlig off ist, völlig außer Verhältnis steht und eigentlich so den Wahnsinn in uns Menschen, da nehme ich mich in keiner Art und Weise raus, ganz deutlich macht. Das Spurenlesen, das macht demütig in diesem Augenblick, wo ich da draußen bin, dann kann es sein, dass die Demut dann schnell wieder verschwindet und der Hochmut überhand nimmt, aber in dem Augenblick diese Demut und gleichzeitig diese Berührbarkeit und diese Nähe zu diesen Tieren, diese gefühlte Nähe zu diesen Tieren, und zwar nicht wieder in das Tier hineingehend und Wolf werden wollen, nein, sondern Nähe durch Empathie, durch Verständnis trotz unserer Fremdartigkeiten. Und da entsteht so eine Brücke. Da bauen wir automatisch so eine Brücke und ich glaube, dass in der Intensität, ich weiß es nicht genau, würde mich interessieren, ja, aber das ist meine Vermutung, in der Intensität durch Lesen oder auch durch Hören dieses Podcastes, durch Hören von anderen Geschichten, durch informative Wolfswanderungen oder Kurse nicht herstellbar ist. Jedenfalls nicht in diesem Gefühl. Das ist halt das Herausfordernde auch daran, dass Gefühle halt nicht messbar sind. Gefühle sind sehr subjektiv und individuell. Vielleicht liege ich da auch falsch, weil der Zugang mir so wichtig ist und ich vor allem diesen Zugang wähle. Neben auch den anderen, die ich sehr schätze. Und es ist nicht wertend gemeint, sondern es geht um das Maß an Empathie. Darum geht es. Irre, wie sich das dann anfühlt in dem Augenblick. Also ich sag mal, die Qualitäten, die für mich herausstechen, sind, diese Tiere sind vor allem hochsozial und mitfühlend miteinander, untereinander, in ihrer Rudelstruktur, im Familienverband. Sie sind Landschaftskenner, Nutzer als Rudel, als Einheit, Fürsorglichkeit, Großräumigkeit, sie haben eine Weitläufigkeit auch in ihrem Wesen und damit eine Erhabenheit und Überlegenheit, die in den Spuren erlebbar und sichtbar wird. Sie sind anpassungsfähig, neugierig, scheu, zurückhaltend, aufmerksam. Ja, und sehr haarig. Und ja, viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, das wird albern, aber so würde ich es mal jetzt stehen lassen an den Sachen, die ich so wahrnehme. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch viel, viel mehr, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, weil sie uns wirklich mehr fremd als verstanden sind. Zumindest aus meiner Perspektive. 4 Minuten überzogen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Am besten geht ihr gleich raus, absorbiert die Spuren und Zeichen. Alles, was nicht flach ist, ist eine Spur und erzählt eine Geschichte. Viel Spaß beim Geschichtenlesen und dann später weitererzählen, wünscht euer Fologe und Spurenleser Paul.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de. Oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Fologe Paul.